Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU-Gesundheitsmanagement tiefer eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Fachkräftemangel, unzureichende Finanzierung, das Abrechnungssystem der Fallpauschalen, mangelnde Wertschätzung der Pflegeberufe und Ambulantisierung. Diese Spannungsfelder, um nur wenige zu nennen, zerren an der deutschen Krankenhauslandschaft. Doch wäre dem begegnet, wenn einfach mehrere hundert Krankenhäuser da überflüssig geschlossen würden, wie es Professor Josef Hecken, der unparteiische Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, letzten Sommer formulierte? Dem möchten wir in dieser KU-Podcast-Folge auf den Grund gehen. Und dazu habe ich, Dr. Vanessa Neubauer aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement, mit Roland Engehausen, dem Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, gesprochen. Herr Engehausen ist Krankenkassenbetriebswirt und studierter Wirtschaftswissenschaftler. Berufliche Erfahrung sammelte er bei der Siemens Betriebskrankenkasse und IKK Südwest, bevor er 2020 Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft wurde. Neben seiner Tätigkeit in diversen Gremien, beispielsweise als Präsidiumsmitglied der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ist er ehrenamtlich aktiv, so auch im Expertenpool des Innovationsausschusses im gemeinsamen Bundesausschuss. Herr Engehausen, geben Sie uns doch zunächst einen kurzen Einblick in Ihre beratende Tätigkeit im Expertenpool des gemeinsamen Bundesausschusses.
Da geht es ja um den Expertenpool für den Innovationsausschuss. Die Tätigkeit habe ich noch aus meiner Zeit, wo ich auch Krankenkassenvorstandschef war, so übernommen, weil mir das Thema wichtig ist, dass man überlegt, wie kommen gute Innovationen, gute Konzepte dennoch tatsächlich in die Regelversorgung. Und dazu ist ja auch der Innovationsfonds im gemeinsamen Bundesausschuss geschaffen worden, dass also sozusagen schon von Anfang an auch Innovationsprojekte, die es vorher so auf der Einzelkrankenkassenebene und der Einzelakteurebene der Leistungsanbieter gab, es dann über den gemeinsamen Bundesausschuss und dort über den Innovationsausschuss geht, dass dadurch auch dieser Transfer einfacher möglich ist. Deswegen ist es auch so, dass bei diesen Anträgen für den Innovationsfonds, insbesondere die neuen Versorgungsformen, die es da geht, immer auch im Fokus steht die Frage, ist der Transfer in andere Bereiche und auch in die Regelversorgung möglich? Das ist auch so das, warum ich mich gerne nach wie vor als Gutachter dort engagiere. Das funktioniert dann so, dass ich jetzt einige Gutachten schreiben darf zu Anträgen. Und diese Gutachten werden von mehreren Personen geschrieben und gehen dann gemeinsam mit den Einschätzungen der offiziellen Institutionen, also beispielsweise der Kassen, aber auch der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dann in eine abschließende Bewertung, was denn gefördert werden soll. Und diese Arbeit ist, glaube ich, insofern wichtig, auch aus der praktischen Perspektive und aus ganz unterschiedlichen Rollen auch zu machen, weil ich glaube, dadurch auch die Vielfalt der Sichtweisen gut rüberkommt. Immer wieder, wenn auch der gemeinsame Bundesausschuss bzw. der Innovationsfonds aufruft, dass vielleicht noch Platz im Expertenbeirat ist, dann kann ich auch nur appellieren, das mal zu machen. Ich weiß, es ist denn lästig, es ist auch knappe Zeit und es ist auch nicht gut bezahlt, um das gleich zu sagen, im Gegenteil. Aber es macht Spaß und man kann auch ganz viel lernen.
Sie haben gerade auch schon die unterschiedlichen Sichtweisen angesprochen und da wollen wir noch ein bisschen tiefer nachhaken. Beispielsweise die Bayerische Krankenhausgesellschaft hat auf ihrer Homepage als Ziel ausgeschrieben, zusammen mit den Partnern im Gesundheitswesen die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser zu erhalten, zu verbessern und die Versorgung in Bayern weiterzuentwickeln. Doch nun steht ein aktiver Strukturwandel an, wenn dieser nicht unkontrolliert beispielsweise durch Insolvenzen stattfinden soll. Auf dem diesjährigen Hauptstadtkongress in Berlin wurde kürzlich die These aufgestellt, dass das deutsche Gesundheitssystem kostenineffizient sei. Das heißt, selbst für mehr Geld bekommen wir nicht mehr Gesundheit. Andere europäische Nachbarländer haben es jedoch sehr wohl geschafft, effizienter zu werden in den letzten Jahren. Welche Lösung sehen Sie hier für diese Situation in Deutschland oder vielleicht direkt sogar in Bayern?
Zunächst glaube ich, weil Sie auch die Website angesprochen haben, ist das tatsächlich eine Besonderheit auch in Bayern, dass wir uns als Krankenhausgesellschaft nicht nur als Interessenvertreter der Krankenhäuser und auch insbesondere der Träger sehen, die oftmals in Bayern auch kommunal sind, sondern wir wollen auch Akteur sein für das Gesundheitswesen insgesamt und sind dort auch gut vernetzt, dass die Zusammenarbeit wirklich auch kollegialer bei den Partnern der Selbstverwaltung funktioniert. Und deswegen sind wir auch froh, dass solche neuen Themen wie Übergangspflege als erstes in Bayern verabschiedet werden konnten. Das zeigt auch, glaube ich, dass wir durchaus bereit sind zum Wandel, zur Veränderung. Und diesbezüglich ist dann die Frage, die Sie jetzt stellen auf dem Hauptstadtkongress, eine wichtige, die aber, glaube ich, nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Bei der Vorstellung des Krankenhaus-Rating-Reports 2022 hat Professor Boris Augurski, den ich ansonsten, muss ich sagen, sehr schätze, nicht nur dieses Thema angesprochen, sondern er hat auch noch sozusagen die Beschäftigten im Krankenhaus und die Pflegenden adressiert und hat gesagt, die Produktivität in der Pflege im Krankenhaus ist gesunken. Das hat mich erstmal ein bisschen überrascht, die Aussage. Sie ist natürlich mathematisch in gewisser Weise herleitbar. Sie sollte, glaube ich, auch ein bisschen provokant sein, aber auch nach einigen Nächten drüber schlafen, finde ich sie eigentlich nicht akzeptabel, weil das von einem Produktivitätsbegriff ausgeht, der, glaube ich, gar nicht mehr Gesundheit schafft, sondern nur mehr Fälle behandelt. Und gerade wenn wir sehen, dass in der Pandemie die Fallzahlen runtergegangen sind im Krankenhaus, was ja natürlich auch die Klinikchefs teilweise sehr kritisieren oder schade finden. Vielleicht ist es aber auch genau der Teil, ja, der das ambulante Potenzial war und ist. Und man hat sich im Krankenhaus auf die schweren Fälle konzentriert. Und wir alle wissen, auch aus den Bildern, die wir gesehen haben, dass gerade auch die intensivpflichtige Behandlung von Covid-Patienten, gerade auch mit einer ECMO, war eine irre aufwendige, komplizierte, anstrengende Tätigkeit für die Pflegenden. Und niemand will ein auf Produktivität ausgerichtetes Gesundheitswesen, wo man dann sagt, nee, der Fall lohnt sich nicht mehr. Also das ist viel zu viel Aufwand, das ist viel zu ineffizient, sich um diesen Patienten zu kümmern. Also der Produktivitätsbegriff ist, glaube ich, an der Stelle erstmal falsch. Und den anderen Begriff, den Sie genannt haben, die Effizienz, weiß ich auch nicht, ob er der richtige ist, weil sofort sozusagen von den Kosten her gedacht wird. Und eigentlich ist es ja ganz gut, wenn wir in Gesundheit investieren. Wir müssen jetzt in Rüstung investieren, wohl leider, das ist wohl nicht ganz vermeidbar, aber so richtig, was so als einzelner Bürger hat man noch nicht davon. In der Gesundheit zu investieren, ist erstmal nicht ganz falsch, finde ich. Die Frage, wie wir aus dieser Investition in Gesundheit mehr Gesundheit für den Einzelnen machen, ist aus meiner Sicht etwas, was weit über den Krankenhausbereich hinausgeht. Da sind wir dann ganz schnell auch in der Frage, mehr präventiv zu machen und sicherlich auch die engere Verbindung zwischen, ich sag mal, dem, was wir im öffentlichen Gesundheitsdienst machen, was auch Gesundheit kommunal vor Ort machen kann und dem, was dann auch die Verlängerung ist in die Schwerpunktversorgung. Und an der Stelle übrigens ist Dänemark auch ein sehr gutes Beispiel. Man nimmt ja immer gerne Dänemark so als Vorbild für die großen Krankenhäuser. Das ist aber wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man sich das dänische Gesundheitswesen anguckt, was wirklich als sehr effizient gilt, dann ist es sehr lokal, sehr kommunal gedacht, dort auch mit einer hohen kommunalen Verantwortung in der Versorgungssteuerung versehen. Und das sind durchaus Punkte, darüber kann man auch diskutieren.
Sie haben gerade Dänemark erwähnt und lassen Sie uns doch hier an dieser Stelle noch mit einer provokanten Frage anschließen. Kleine, ineffiziente Häuser schließen und Kompetenzen in großen Zentren ballen oder ländliche Versorgung sichern und dabei Krankenhäuser mit einer erlösunabhängigen Grundfinanzierung versehen?
Also ob kleine Krankenhäuser immer ineffizient sind, ist eine spannende Frage. Wir haben auch übrigens gar keine Diskussion über kleine Krankenhäuser, was eigentlich schade ist, weil wir verstehen, glaube ich, in der politischen Diskussion ganz schnell unter dem kleinen Haus das kleine kommunale oder auch trägerunabhängig, aber Haus der Regel Grundversorgung, was für die Menschen mit einer Notaufnahme auch da ist und eine Versorgung im ländlichen Raum sicherstellt. Über kleine Krankenhäuser, die kleine Fachkliniken sind, hochspezialisiert in Ballungsräumen, die sicherlich auf der einen Seite gut sind, auf der anderen Seite aber auch ein sehr eingeschränktes Leistungsspektrum haben mit allen Vor- und Nachteilen. Darüber reden wir eigentlich nicht so. Und ich glaube, das ist aber wichtig, beides zu sehen. Wo ist denn das Problem der Regelgrundversorgungshäuser auf dem Land? Dass sie von sich aus eine hohe Leistungsabdeckung anbieten, ein hohes Spektrum und sich aus eigentlich ja den Überlegungen der Daseinsvorsorge sagen, also auf internistische Leistungen und auf chirurgische Leistungen können wir sowieso nicht verzichten. Wir können auf die Notaufnahmen nicht verzichten. Schon hat man einen 24-7-Betrieb. Der ist natürlich teuer, der ist aufwendig und der wird auch in Zukunft nicht mehr ohne Vorhaltefinanzierung bezahlt werden können. Aber jetzt einfach denn diesen Kliniken zu sagen, ah ja, dann werft doch mal alles über Bord, was nicht zwischen 9 und 17 Uhr zu erbringen ist, als Fachklinik im Wesentlichen und gut skalierbar als planbare Leistung anzubieten ist, das will ja keiner. Also müssen wir überlegen, wie können wir diese Regelgrundversorgungshäuser in die Zukunft bringen? Und da gibt es für mich zwei wesentliche Stellschrauben. Das eine ist, dass wir eine Kompetenzvernetzung, durchaus gerne auch eine verpflichtende Kompetenzvernetzung mit Maximalversorgern, gerne auch mit den Uniklinikern haben, wo wir dann auch beispielsweise über Telekonsildienste auch sozusagen Know-how denn über den digitalen Weg in diese kommunalen Häuser bringen. Ich glaube, das ist etwas, was wir einerseits zwar in Bayern, wo aber warum auch immer der gemeinsame Bundesausschuss bisher nicht bereit ist, also die digitale Verfügbarkeit von strukturerfüllenden Merkmalen auch zu akzeptieren. Das finde ich auch für die kleinen Krankenhäuser irgendwie ehrlich gesagt unfair. Und das ist auch nicht gut für die Versorgung. Das ist der eine Part. Der andere ist, natürlich macht es keinen Sinn, dass ein Krankenhaus der Regelgrundversorgung im ländlichen Raum gut spezialisierbare Leistungen anbietet. Es wird ja immer oftmals vom Pankreaskrebs gesprochen, als etwas, wo es wirklich ganz kleine Fallmengen gibt. Ich glaube, das ist auch mittlerweile klar, dass das dann nicht in ein Haus der Regelgrundversorgung normalerweise gehört. Aber auch bei anderen Bereichen können wir, glaube ich, weiter spezialisieren. Dafür ist es sicherlich auch gut, dass es diese Vorhaltefinanzierung gibt, dass also die Krankenhäuser auch nicht getrieben sind in hochspezialisierte, mit vielen Case-Mix-Punkten ausgestattete, komplexe Behandlungen zu gehen. Und der dritte Punkt ist, dass wir dennoch auch natürlich sehen müssen, nicht jedes Krankenhaus, was wir heute haben, ist überlebensfähig oder ist sinnvoll, weiter als grundständiges Krankenhaus zu führen. Dafür wird aber in aller Regel im ländlichen Raum eine Nachfolgelösung nötig sein. Und da sind wir dann beim großen Begriff integriertes Gesundheitszentrum. Am Ende ist aber der Begriff Schall und Rauch. Das Ganze steht und fällt damit, dass es endlich dafür eine Regelvergütung geben müsste und eine Regelzulassung. Was man nicht erwarten kann, ist, dass in einer Region ein Haus der Regelgrundversorgung einfach mal erstmal geschlossen wird und dann guckt man mal, ob man vielleicht ein paar Arztsitze kaufen kann. Und dann wird das so generisch irgendwie nachträglich aufgebaut und dann überlegt man mal mit der Heimaufsicht zu reden, ob vielleicht noch eine Kurzzeitpflege da reinkommt und sieht dann, naja, die Fenstertiefen fürs Krankenhaus haben gereicht, aber für die Kurzzeitpflege müsste das alles umgebaut werden, weil auch rollstuhlfahrende Menschen müssen das Fenster aufmachen müssen. Das sind so die praktischen Dinge dann. Das ist alles, wenn ich das so sagen darf, kein Handwerk, sondern diese Überführung in ein integriertes Gesundheitszentrum mit sicherlich dann auch den Chancen, Hybrid-DRG und so weiter. Das muss erstmal der Gesetzgeber liefern. Und wenn das geliefert ist, wenn das auch verbindlich ist und nicht nur für 2 Jahre als Modell, sondern auch für eine langfristige Perspektive, dann werden sicherlich auch einige Träger in ihren Häusern im ländlichen Raum überlegen, ob das nicht ein guter Weg sein kann. Das heißt, wir haben 3 Ansätze, die aus meiner Sicht wichtig sind. Das eine ist die Vernetzung mit den Spezialhäusern. Das andere ist die Absicherung über Vorhaltefinanzierung. Die steht einher damit, dass die Krankenhäuser auch gut denn agieren können, ohne sich unnötig zu spezialisieren in Bereichen, die vielleicht gar nicht dahin gehören. Und der dritte Punkt ist das, dass wir auch diese Behandlung in integrierte Gesundheitszentren angehen können, dann, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt.
Sie hatten gerade schon die Spezialisierung erwähnt, die natürlich möglichst in Fachkliniken und spezialisierten Zentren ausgeführt werden soll. Gleichzeitig natürlich unter Erhalt der Patientenversorgung im ländlichen Raum. Wenn wir jedoch an die Personalsituation denken, also Stichwort Ausbildung und Weiterbildung des medizinischen Personals, ist mit Sicherheit auch eine Spezialisierung interessant. Welchen Effekt hat das dann auf die Personalgewinnung in diesen ländlichen Regionen?
Bevor ich auf die ländliche Region komme, erlauben Sie mir noch einen Hinweis auf den Ballungsraum. Im Ballungsraum haben wir eine etwas andere Herausforderung. Das sage ich jetzt auch bewusst für München, dass wir dort einen wachsenden Aufwuchs bekommen an Fachkliniken, wo man einerseits sagen kann, die machen gute Arbeit, das ist unbestritten so, die sind auch spezialisiert, aber die nehmen auch den Maximalversorger ein bisschen das Personal weg. Und das meine ich nicht despektierlich, sondern das ist eine ganz automatische Folge, insbesondere in der Pflege, weil man in diesen Fachkliniken einfach eine etwas entspanntere Arbeitsumgebung hat. Vor allem hat man auch in der Regel keine Schichtdienste, keine Nachtdienste, hat auch nicht so viel Trubel, würde ich es mal so formulieren. Das ist alles ein bisschen geordneter in den Fachkliniken mit planbaren Leistungen. Und da müssen wir sozusagen überlegen, wie wir das gut hinkriegen. Als Verantwortlicher jetzt für die Bayerische Krankenhausgesellschaft würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, man braucht ein Moratorium des Verbotes vom Aufwuchs von Fachkliniken in Ballungsräumen. Das sicher nicht. Aber dass wir diese Balance der Arbeitsplatzattraktivität halten, das ist wichtig. Und das geht aus meiner Sicht schon damit auch, dass wir in der Planung durchaus kritisch auf die Entwicklung schauen im Ballungsraum und dass wir die Arbeit in den Häusern, wo halt der 24-7-Betrieb ist, und das ist eigentlich gar nicht so viel anders im Maximalversorgungshaus wie im, sagen wir mal, breiter aufgestellten Haus der Regelgrundversorgung oder Schwerpunktversorgung im ländlichen Raum, dass wir dort die Arbeit attraktiver machen. Das heißt, neue Modelle finden, dass wir auch in den Häusern möglichst festere Beziehungen zwischen Pflegefachkraft und Patienten haben, dass es also nicht alles so nur rein technisch geplant ist und dass wir natürlich auch eine bessere finanzielle Ausstattung bekommen, gerade für Komplexität in der Zeit, in der Umstellung, also alles, was sozusagen den Beruf nochmal herausfordernder macht als im Normalfall, das müssen wir deutlich besser bezahlen oder aber auch steuerlich besser darstellen. Also das ist vielleicht so der eine Punkt aus der Ballungsraumperspektive. Im ländlichen Raum ist es so, dass wir an sich erstaunlicherweise in der Regel weniger Nachwuchsprobleme haben in der Pflege. Da haben wir eher die Probleme halt beispielsweise in München, hat natürlich auch was mit den Mietkosten zu tun. Dort ist es aber dann tatsächlich in den Häusern die Herausforderung, auf die Sie, glaube ich, jetzt auch angesprochen haben, mit der Weiterbildungsordnung und der Weiterbildung auch im ärztlichen Bereich, wird auch, glaube ich, dauerhaft eine Herausforderung bleiben. Das, was man am besten lösen kann, ist, das empfehlen wir auch jedem Haus der Regelgrundversorgung, dass es gute Kooperationen gibt, möglichst mit den Uniklinikern, weil die sitzen ja, wenn ich das so sagen darf, auch an der Quelle der ärztlichen Ausbildung und gerne aber auch mit Maximalversorgern, die sich dort engagieren und dass es dort auch ganz gute, vielleicht auch Hospitalisierungskonzepte gibt. Es ist ja auch manchmal gar nicht schlecht, wenn jemand aus einer Uniklinik durchaus auch mal hospitiert, übrigens auch in einem Haus der Regelgrundversorgung, wo man dann auch nochmal andere Patienten oder Patientinnen sieht. Also ich glaube, diese Vernetzung dann ist für ein Haus der Regelgrundversorgung wichtig, um auch bei der Weiterbildung und damit auch der Gewinnung ärztlichen Personals dann gut unterwegs sein zu können.
Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Stellen Sie sich vor, Sie hätten freie Hand bei der Gestaltung. Welche zentralen Bedarfe sehen Sie für die Restrukturierung der deutschen Krankenhauslandschaft?
Ja, das, was üblicherweise denn gesagt wird, erst einmal ist, dass endlich die Sektoren überwunden werden müssen. Und das sage ich auch. Ich würde mir aber ein bisschen mehr Mühe geben wollen, vielleicht als der ein oder andere Politiker und Wenn Sie erlauben, würde ich gerne erklären, was ich damit meine. Wir haben gewachsene Strukturen, die können wir nicht so richtig wegdenken. Das ist im niedergelassenen Bereich genauso wie im stationären Sektor. Und deswegen haben wir auch diese doppelte Facharztschiene, die im Übrigen auch einer der Ineffizienzen sicherlich im Vergleich zu anderen Ländern sein könnte, die auf der anderen Seite aber vielleicht auch eine Stärke sein kann, wenn man es gut nutzt. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen einen verlässlichen Rahmen ambulant stationär, wie das gehen soll. Also auch juristisch, rechtlich in einer Versorgungsgestaltung. Und wir brauchen mehr Kooperation auch auf der vertraglichen Ebene oder der einfach Zusammenarbeit. Da ist auch in Corona, glaube ich, was zusammengewachsen, gerade zwischen dem ambulanten und stationären Bereich. Wir haben ja gemerkt, dass wir doch irgendwie in einem Boot sitzen. Das ist gut. Und darauf sollte man jetzt eigentlich aufbauen. Der Rahmen ist zum Teil gesetzt, aber ist leider noch ein Flickenteppich. Wir haben die psychiatrische ambulante Versorgung an sich schon ganz gut entwickelt mit den PIAs, jetzt mit der psychosomatischen Institutsambulanz. Da gibt es auch gute Modellvorhaben. Da können wir, glaube ich, mit dem Regelwerk sogar noch mehr machen. Also das ist schon ganz gut. Und davon können wir, glaube ich, auch in der Somatik lernen. Und da stellen wir natürlich fest, dass wir einerseits das Problem haben, die Hochschulambulanzen haben halt nur Hochschulen. Das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, weil wir einfach sehen, dass Hochschulambulanzen gerade immer dann, wenn, ich sag mal, der kurze Arztbesuch, der vielleicht 5 Minuten dauert und dann hat man wieder 10 Tage Zeit und wartet und sucht sich vielleicht einen anderen Facharzt, hat man wieder 5 Minuten und dann nochmal 5 Minuten. Ich glaube, das bringt bei multimodalen Erkrankten wenig Sinn, sondern das muss man sozusagen dann in einer anderen Umgebung machen. Und da sind, glaube ich, die Ideen dieser Hochschulambulanzen auch zu erweitern. Und das wäre auch ein Instrument, was wir gepaart mit dem, was wir jetzt Richtung AOP-Katalog sehen, wo es ja auch eine Möglichkeit dann für die Kliniken gibt, ambulant zu operieren, dass wir das sozusagen zusammennehmen und überlegen, was ist denn die eine Seite operativ ambulant zu machen und was ist die andere Seite bei chronisch erkrankten Menschen, wenn wir an alles das denken, wo es auch die Disease Management Programme gibt, bei schmerzerkrankten Menschen, wo es ja auch um lange Versorgung geht, dass wir dort auch für die Krankenhäuser eine Möglichkeit der ambulanten Behandlung geben. Wie gesagt, ohne dass das jetzt Arztsitze sind, die aufgekauft werden müssen, weil es läuft immer unspezifisch. Das können wir nicht von heute auf morgen ändern, das ist mir auch bewusst, weil der Verkauf von Arztsitzen ist auch bei dem einzelnen Arzt ja eingeplant in seine Altersversorgung, wenn ich das so sagen kann. Aber da könnte es ja auch gesetzliche Lösungen mit Rückkauf und dann sozusagen Integration in die Krankenhäuser geben. Auf der Grundlage kann man dann auch im Krankenhaus das Thema Hybrid-DRG anpacken. Das sollte aber in erster Linie erstmal jetzt eine Vorbehaltsaufgabe für die Kliniken auch sein, weil das sind ja eigentlich klassischerweise stationäre Leistungen, die auch im stationären abgesicherten Setting stattfinden müssen, aber nur dann mit der stationären Übernachtung, wenn halt der Kontext das nötig macht, ansonsten aber auch dann erbringbar über die DRG, aber mit ohne Übernachtung. Also das sind erstmal gute Punkte. Darauf hinaus kann man aber durchaus auch überlegen, ob Krankenhäuser verpflichtet wären, mit niedergelassenen Ärzten kooperieren zu müssen. Ich sage das auch bewusst so umgedreht, weil wir, glaube ich, brauchen Krankenhäuser als starke Anker für die Gesundheitsversorgung. Das sehen wir auch immer in der Notfallbehandlung. Wir können ja machen, was wir wollen, aber wer irgendwie um 10 Uhr nachts irgendwie erkrankt ist und braucht unbedingt einen Arzt, wird ins Krankenhaus und nicht woanders hin in der Regel. Und deswegen brauchen wir diese Anlaufstelle. Das ist ja auch, glaube ich, symbolisch für die Bürgerinnen und Bürger des Krankenhauses. Und dieses Krankenhaus dann aber auch durchaus zu verpflichten, mit den niedergelassenen Ärzten irgendwie zu kooperieren, was auch immer das dann heißt, da wären wir zumindest diskussionsbereit. Auf der anderen Seite sollte dann aber, wie gesagt, das Krankenhaus auch die Möglichkeit haben, selber oder in Kooperation mit den Ärzten im Krankenhaus ambulant tätig zu werden, weil auch darüber dann, wenn es diese ambulante Behandlung nötig macht, schnell natürlich auch zur Sicherheit ins Krankenhaus denn sozusagen übergeben werden kann. Von überwiesen möchte ich denn gar nicht mehr sprechen. Also das zusammenzubinden, fände ich gut. Und auf der Finanzierungsseite, glaube ich, haben wir gemerkt, das DRG-System hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Wir diskutieren jetzt die Vorhaltefinanzierung. Wir haben die Erfahrung aus den Pflegebudgets, die auch ihre Vor- und Nachteile haben. Und ich wäre ein großer Freund davon, einfach zu sagen, naja, wie kriegt man denn Anreize und Fehlanreize ganz gut balanciert? Dann macht man halt die eine Hälfte als fallbezogene Leistungsvergütung und die andere Hälfte gibt es als an Struktur, Merkmalen und Vorhaltung gebundene Basisfinanzierung. Dann hat man so beide Dinge, glaube ich, ganz gut balanciert. Und irgendwie hätte ich zumindest die Hoffnung, dass die Fehlanreize sich dann sozusagen gegenseitig auflösen und wir doch eine solide Finanzierung bekommen. Das ist, glaube ich, jetzt für die Zukunft wichtig. Und wenn Sie mir erlauben, würde ich noch den letzten Satz dazu anfügen. Gerade jetzt, weil wir auch gemerkt haben, unser Finanzierungssystem ist schlicht nicht wetterfest. Es war bei Corona nicht wetterfest und es ist jetzt auch in der Inflation nicht wetterfest. Weil wir werden ja, wenn sich das Gesetz nicht ändert, in den Krankenhäusern der Inflationsentwicklung bis mindestens Anfang 2024 hinterherlaufen müssen, weil schon der Maximalwert des Landesbasisfallwertes für nächstes Jahr eigentlich feststeht. Und der wird eine Steigerungsrate von 2% haben. Und wir hatten dieses Jahr etwa 2%. Und das kann man leicht rechnen, dass das mit einer Kostenentwicklung, die derzeit da ist, nicht zusammenpasst. Und deswegen brauchen wir sozusagen ein wetterfesteres Finanzierungsmodell. Und das sieht einerseits die beiden Säulen vor, leistungsbezogene Entwicklung und diese Vorhaltefinanzierung und dann aber auch Anpassung in Krisenzeiten.
Lieber Herr Engelhausen, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Denn zum Schluss möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern noch ein kleines Statement auf den Weg geben. Vielleicht auch gerne mit einem Gedanken, den Sie vom Hauptstadtkongress mitgebracht haben.
Ja, sehr gerne. Also ich habe eigentlich zwei Statements, die gut, glaube ich, zusammenpassen. Innovationen dürfen aus meiner Sicht nicht mehr am langen Arm verhungern, was sie derzeit aufgrund fehlender Regelungen tun. Und die Fachkräfte, die wir im Krankenhaus haben, ich rede nicht nur von der Pflege, tun gut dran, wenn sie jetzt durchaus auch ihre berechtigten Forderungen stellen, auch finanziell, weil wir werden sowieso uns damit beschäftigen müssen, dass wir alle Sozialberufe im Übrigen in Deutschland besser bezahlen. Das ist auch ein Teil eines gesellschaftlichen Transformationsprozesses. Und das wird ein steiniger Weg, weil wir auch mehr bezahlen müssen. Aber wir brauchen die Fachkräfte und wir kriegen sie auch nur im Kontext oder im Wettbewerb zu anderen Branchen. Und da, glaube ich, müssen wir einen schrittweisen Weg gehen, denn der darf nicht überfordern. Aber die Perspektiven müssen klar sein, dass man in sozialen Berufen, auch im Krankenhaus, aber nicht nur dort, auch gut verdienen kann und vielleicht auch genauso gut wie in der Industrie.
Lieber Herr Engelhausen, wir danken Ihnen für das Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir über IT und Innovation im Krankenhaus. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.